Johannes der Täufer rief die Menschen in Israel auf, sich taufen zu lassen. Und er hat dann hingewiesen, als er taufte, dass Jesus ja kommen wird. Und er sagt in diesem Zusammenhang: Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Die Taufe von Jesus wird also eine ganz andere Qualität haben als die Taufe des Johannes. Doch Jesus taufte während seines Wirkens ja gar nicht. Wie im Johannesevangelium darauf hingewiesen wird, Jesus selbst taufte übrigens nicht, das taten seine Jünger. Johannes der Täufer wies also auf die Zeit nach der Auferstehung und Himmelfahrt von Jesus hin. Denn erst ab Pfingsten wurden Menschen mit dem Heiligen Geist getauft. Petrus erklärte bei seiner Predigt am Pfingsten, dass ein Mensch diese Taufe empfängt, wenn er seine Schuld vor Gott bekennt und Jesus nachfolgt. Konkret wurde er, als ihn die Menschen nach seiner Predigt fragten, was sie nun tun müssten, wenn sie sich mit Gott versöhnen möchten. Und er antwortete ihnen: Kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Was bedeutet das, mit dem Heiligen Geist getauft? Das bedeutet, dass wir mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und mit dem Thema werden wir uns näher beschäftigen in dieser Reihe. Und das ist glücklicherweise bis heute so. Noch heute werden Menschen mit dem Heiligen Geist getauft. Wer sich entscheidet, Jesus nachzufolgen, der wird mit dem Heiligen Geist getauft. Und wenn du das noch nicht getan hast, wenn du dich noch nicht entschieden hast, Jesus zu folgen, kannst du das heute Morgen tun. Du kannst es sogar in diesem Raum tun und du wirst diesen Raum verlassen mit dem Heiligen Geist. Denn dann wirst du mit dem Heiligen Geist getauft. Aber wer ist denn der Heilige Geist? Was ist seine Aufgabe? Was will er bewirken? Viele Fragen, die uns als Christen beschäftigen und die leider zu großen Auseinandersetzungen, Streit und Spaltungen unter Christen geführt haben, die ihre Spuren bis heute hinterlassen haben. Wir werden in dieser Serie genau hinhören, was Jesus über den Heiligen Geist sagt. Einen besseren Lehrer könnten wir ja gar nicht haben. Wenn jemand ganz genau weiß, wer der Heilige Geist ist und was sein Auftrag und seine Aufgaben sind, dann ist das Jesus. Jesus spricht über den Heiligen Geist, so habe ich diese dreiteilige Serie überschrieben. Kurz bevor Jesus hingerichtet wurde, bereitete er ja seine Jünger auf die kommende Zeit vor. Er sagt ihnen, dass sie nicht allein sein werden, auch wenn er sie verlassen wird. Und heute Morgen beginnen wir mit dem ersten Abschnitt. Überschrieben habe ich ihn mit: Der Heilige Geist will in mir leben. Und ich lese diesen Abschnitt zuerst. Wenn ihr mich liebt, sagt Jesus, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meine Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen. Und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin, dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Da fragte ihn Judas, der andere Judas, nicht Judas Iskariot, also nicht der Judas, der ihn schlussendlich verraten hatte. Herr, wie kommt es denn, dass du dich nur zu uns zu erkennen geben willst und nicht der Welt? Jesus antwortete, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Und was ich euch sage, ist nicht mein Wort, ihr hört das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Diese Dinge sage ich euch, solange ich noch bei euch bin, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. So. Jesus wollte seine Jünger auf die bevorstehende Zeit seiner Hinrichtung vorbereiten. Er sagte, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut, ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus wollte offensichtlich keine Jünger, die ihm in blindem Gehorsam dienen. Sie sollen keine Befehlsempfänger sein, die schlussendlich nicht wissen, was sie tun. Jesus wollte, dass seine Jünger wissen, was auf sie zukommen wird. Er wollte, dass sie die großen Zusammenhänge verstehen können. Er behandelte seine Jünger wie Freunde und das zeigt uns deutlich, dass Jesus um eine echte Beziehung bemüht war. Dass er eine Beziehung zu seinen Jüngern und Nachfolgern will. Davon bin ich überzeugt, das ist bis heute so. Ja, Jesus ist der Herr, unbestritten, aber er ist ein freundlicher Herr, der sich seinen Nachfolgern gegenüber wie ein guter Freund verhält. Ist das nicht großartig? Schlussendlich will Jesus, dass wir verantwortlich und aus tiefer Überzeugung unser Leben gestalten und nicht in einem blinden Gehorsam durchs Leben stolpern. Gott möchte, dass wir verstehen, wer er ist und wie er handelt. Er möchte, dass wir begreifen, aufgrund welchen Faktoren wir unser Leben gestalten sollen. Er gibt nicht nur Befehle. Und manchmal, denke ich, ist es bei uns als Christen, dass wir meinen, der Glaube sei so eine Befehlskette. Wir müssen einfach gehorsam sein. Ich habe nichts gegen Gehorsam, aber was die Schrift nie meint, sie spricht nie von einem blinden Gehorsam, sondern immer davon, dass wir etwas tun, weil wir es begriffen haben. So. Und sonst stolpern wir im blinden Gehorsam durchs Leben und werden des Lebens nicht froh. Jesus erklärte, dass er für die Jünger sorgen werde, ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Egal, was in nächster Zeit auf die Jünger zukommen wird, Jesus wird dafür sorgen, dass sie nicht hilflos und orientierungslos weiterleben müssen. Ich komme zu euch. Und tatsächlich kam Jesus kurz nach seinem Tod zu seinen Jüngern, denn er begegnet ihnen öfters während 40 Tagen nach seiner Auferstehung. Doch hier sprach Jesus von einer anderen Zeit. Er sprach von der Zeit nach der Himmelfahrt. Zuerst sprach Jesus über die Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit er nach seiner Himmelfahrt zu seinen Jüngern kommen wird. Und diese Voraussetzungen sind leicht. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wenn Jesus zu ihnen kommen wird, dann wird er das tun, wenn sie ihn lieben. Das wird Jesus gleich noch deutlicher sagen, wie er zu ihnen kommen wird. Jesus wird also zu seinen Jüngern kommen, weil sie ihn lieben. Und wenn sie Jesus lieben, werden sie seine Gebote halten. Das könnte einige beunruhigen, und zwar nicht die Liebe zu Jesus, sondern das Einhalten der Gebote. Ängstlich werden sich einige fragen, ob das überhaupt möglich ist. Kann man die Gebote Gottes wirklich halten? Und viele Christen in unseren Kreisen würden insgeheim reflexartig Nein sagen. Nein, das können wir doch nicht. Natürlich ist das möglich. Sonst würde Jesus das nicht sagen. Jesus würde von seinen Nachfolgern doch nicht etwas erwarten, das nicht lebbar ist. Was wäre denn das für eine Aufforderung? Wenn ich jemanden liebe, dann versuche ich mich ihm gegenüber so zu verhalten, dass er sich ernst genommen und respektiert fühlt. Wenn ich sage, ich liebe meine Frau, aber ich verhalte mich ihr gegenüber rücksichtslos, respektlos, schlage und beschimpfe sie, dann hat das mit Liebe überhaupt nichts zu tun, aber auch gar nichts. Kann ich manchmal gar nicht verstehen, wenn die Leute die andere abschlagen und sagen, ja, ich liebe ihn ja. Nein, Liebe verhält sich nicht so. Aber wenn wir das Gebot, das Wort Gebot sofort mit unserer Vorstellung von Gesetz verbinden, dann könnte das schon schwierig werden. Mit dieser Vorstellung würde ich in ständiger Angst leben, dass ich früher oder später irgendeines dieser Gesetze übertreten werde. Irgendwann werde ich falsch parken. Irgendwann werde ich im geistlichen Leben irgendeinen Fehler machen. Und wer diese Vorstellung von Gebote hat, dessen Glaubensleben gleicht einem Spießrutenlauf, und irgendwann wird der Fehltritt kommen, der mich ins Verderben stürzen wird. Irgendwann. Und je länger wir leben, je länger ist der Spießrutenlauf. Ich bin überzeugt, Jesus sprach hier über die Lebensausrichtung. Er wollte damit sagen, dass wir aus Liebe zu ihm seine Gebote halten werden. Oder anders gesagt, wer Jesus liebt, der will ein Leben führen, das Jesus gefällt. Ob es ihm immer gelingt, das ist ein anderes Thema. Aber er will im Grunde genommen ein Leben führen, das Gott gefällt. Petrus war es beispielsweise nicht immer gelungen, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Er hatte sogar behauptet, in der schlimmsten Stunde seines Herrn, er würde Jesus gar nicht kennen. Dreimal hat er gesagt, ich kenne den gar nicht. Was für eine Katastrophe. Und als der Hahn krähte, erwachte er und er weinte, er bereute es, was er da getan hatte, hätte er nie geglaubt, eine Woche vorher, dass er zu sowas imstande sei. Aber wie sollte er das wieder gut machen? Und als Jesus ihm begegnete, fragte er ihn nicht, ob er genug Buße getan hätte oder warum hast du das getan oder hin und her oder jetzt musst du das tun, um das abzubüßen. Jesus fragte ihn, liebst du mich? Und Petrus antwortete nicht, ja, ich liebe dich. Das finde ich unglaublich spannend. Er sagt nicht, ja, ich liebe dich. Wie hätte er das Jesus beweisen können? Er hat ihn verraten. Er konnte nicht auf sich selbst bauen. Petrus sagte, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ich kann es dir nicht beweisen, aber du siehst meine Liebe, die ich zu dir habe, obwohl ich das getan habe. Du weißt es, dass ich dich von Herzen liebe. Es geht also nicht um ein perfektes, makelloses Leben, sondern um die Ausrichtung unseres Lebens auf Jesus. Es geht hier nicht um ein Liebesgefühl, sondern es geht um eine Liebesbeziehung mit Höhen und Tiefen. Unsere Beziehungen, die entwickeln sich selten einfach steil, sondern unsere Beziehungen entwickeln sich in Wellen, in Höhen und Tiefen, mal ist man mehr verbunden, mal weniger. Und man kann hoffen, dass es dann immer grundsätzlich ein bisschen höher geht. Aber es ist eine Illusion zu meinen, es geht immer alles aufwärts. Als ich noch nicht lange Jesus nachfolgte, mit 19 Jahren habe ich mich bekehrt, beschäftigte mich die Frage, wie ich Jesus meine Liebe zeigen könnte. Ich weiß nicht warum, aber das beschäftigte mich. Und ich las damals recht viel in der Bibel und als ich las, was Jesus hier den Jüngern sagte, war das für mich eine große Freude, wie ein Befreiungsschlag. Denn jetzt wusste ich endlich, wie ich Jesus zeigen kann, dass ich ihn liebe. Das war für mich wie eine Erleichterung. Ich hatte, da ich halt nicht aus einem speziellen christlichen Haus kam, auch nicht so diese ganzen Wuscht von, wenn ich Christ bin, muss ich das und muss ich jenes und ich konnte eigentlich machen, was ich wollte. Und dann war das für mich wirklich der Befreiungsschlag. Ich las meine Bibel und achtete darauf, was Gott gefallen würde. Es ging mir nicht darum, auszuloten, wie weit ich mich von Gott entfernen könnte, dass es noch reicht, bei ihm zu sein. Ich wollte wissen, wie ich ihm näher kommen konnte. Und wie ich ihm zeigen konnte, dass ich ihn liebe. Nun sagt Jesus seinen Jüngern, dass sie aufgrund ihrer Liebe zu ihm etwas ganz Besonderes erleben werden. Der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Jesus wird seinen Vater bitten, einen Helfer zu schicken. Sozusagen einen Stellvertreter für ihn. Dieser Helfer wird dann bei den Jüngern bleiben und zwar für immer. Für immer. Das war für die Jünger viel besser, als wenn Jesus bei ihnen auf dieser Erde geblieben wäre. Jesus war jedenfalls dieser Ansicht, denn den Jüngern sagte er später, glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Es ist also eine bessere Lebensqualität, wenn ich gehe. Weil dann kommt der Helfer und der ist dann in euch für immer. Dieser Helfer ist der Heilige Geist oder Jesus bezeichnet ihn auch als Geist der Wahrheit. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Dieser Helfer wird kommen, nachdem Jesus zu seinem Vater zurückgekehrt ist. Er wird zu den Jüngern kommen und in ihnen leben. In ihnen leben. Jesus sagt, ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Nun erzählt Jesus, was in Kürze geschehen wird. Nur noch eine kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Jesus wird diese Erde verlassen, sodass ihn die Menschen nicht mehr sehen werden. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Die Jünger werden ihn als Auferstandenen nochmals sehen, denn Jesus sagte, ihr aber werdet mich sehen und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Die Jünger werden Jesus sehen, denn er wird auferstehen und sich den Menschen zeigen, die ihn lieben. Und darüber berichtet übrigens auch Paulus den Korinthern. Später zeigte sich Jesus, also nach seiner Auferstehung, mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Menschen, die damals in Jerusalem lebten und Jesus nachfolgten, sahen Jesus nach seiner Auferstehung. Mit eigenen Augen hatten sie gesehen, dass Jesus zu einem neuen und ewigen Leben auferstanden war. Und somit war der Tod besiegt, sichtbar besiegt. Ich weiß nicht, wie deutlich uns das eigentlich ist, was das bedeutet. Die Tatsache, dass Jesus auferstanden ist, zeigt, dass dem Tod die Macht genommen ist. Und deshalb, weil Jesus dem Tod die Macht genommen hat, kann er versprechen, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Weil jetzt der Tod besiegt ist, weil ich den Tod besiegt habe, werdet auch ihr durch den Glauben an mich den Tod besiegen. Die Auferstehung von Jesus ist der Beweis dafür, dass der Tod besiegt ist. Paulus schreibt, Christus ist der Erste, den Gott auferweckt hat, und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr oder die Gewissheit oder die Garantie, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Und weil Jesus lebt, konnte er zu seinem Vater im Himmel gehen und ihn bitten, den Geist der Wahrheit, den Helfer, den Heiligen Geist, seinen Nachfolgern zu schicken. Sie sollen nicht als hilflose Waisen leben. Und wie wir sehen werden, gilt das auch für uns. Gott lässt mich und dich auch nicht allein. Wenn wir Christen werden, kommt er zu uns, weil er uns nicht allein lässt. Jesus sagt das nochmals deutlich. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Die Jünger konnten sich kaum vorstellen, wie das geschehen sollte, was Jesus ihnen erklärte. Und so fragten sie sich vielleicht, ob sie Jesus früher falsch verstanden hatten. Sagte er nicht, er würde für die Menschen sichtbar zurückkommen, dass ihn alle sehen, die ganze Welt? Ja, das hat er tatsächlich gesagt. Die Menschen werden den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Hatten sie das damals falsch verstanden? Die Jünger waren etwas verwirrt und da fragte einer Jesus, Herr, wie kommt es denn, dass du dich nur uns zu erkennen geben willst und nicht der Welt? Jesus, wir meinten, du würdest dich der ganzen Welt als König zu erkennen geben. Haben wir da vielleicht etwas falsch verstanden? Nein, sie hatten nichts falsch verstanden. Das wird genauso geschehen, wie Jesus es gesagt hatte. Aber das wird später geschehen. Es wird geschehen, wenn Jesus wieder auf diese Erde kommen wird. Bis es soweit sein wird, wird Jesus den Heiligen Geist zu seinen Jüngern senden. Und so antwortete Jesus, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Jesus wird sich demnach nicht nur seinen Jüngern offenbaren, sondern jedem Menschen, der Jesus liebt und auf ihn hört, zu allen Zeiten. Seit 2000 Jahren, jeder Mensch, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinen Worten richten. Wer das tut, hat die Voraussetzungen, damit der Geist Gottes in sein Leben kommt. Jeder, der das tut, wird den Heiligen Geist bekommen. Oder wie Jesus es ausdrückt, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Also das müsst ihr, ich weiß nicht, was für einen Strichcode ihr habt in eurer Bibel, aber das müsst ihr hervorheben. Gott wird in uns wohnen. Das Bild, dass wir ein Tempel Gottes sind, ist ein biblisches Bild, das durch das ganze Neue Testament konsequent gelehrt wird. Man geht tatsächlich davon aus, dass Gott in uns wohnt. Das ist etwas unglaublich Großartiges. Damit macht Jesus deutlich, dass der Helfer, der Geist der Wahrheit, der Geist, der Heilige Geist in uns wohnt. Durch den Heiligen Geist wohnt Jesus und der Vater in jedem Menschen, der Jesus liebt und sich nach seinem Wort richtet. Also wer Jesus sein volles Vertrauen schenkt, in dem wird der Heilige Geist leben. Jesus sagte das einmal so, wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Ein Bild für das Leben. Das Vertrauen zu Jesus ist entscheidend, nicht das Halten von Gesetzen und Geboten, wie wir das verstehen. Wenn wir Jesus vertrauen, wird der Heilige Geist in uns wohnen. Die Ströme lebendigen Wassers sind ein Bild für den Heiligen Geist, denn Johannes schreibt weiter, Jesus sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Aber jetzt ist er gekommen, weil jetzt ist er beim Vater, der Jesus, und hat ihn gebeten, den Heiligen Geist zu schicken. Heute, gerade jetzt, kann jeder Mensch den Heiligen Geist bekommen. Der Schlüssel dazu ist Jesus selbst. Es gibt keinen Zugang zum Heiligen Geist ohne Jesus. Der Schlüssel zum Heiligen Geist ist Jesus selbst. Wenn du deine Schuld bekennst und Jesus in dein Leben einlädst und ihm nachfolgst, dann wird der Heilige Geist in dir wohnen und deine Beziehung zu Gott wird sich komplett verändern. Das kann man gar nicht richtig beschreiben. Wir fragen uns manchmal, habe ich den Heiligen Geist, habe ich ihn nicht? Dann werde ich dann auch mal vielleicht eine Predigtreihe machen. Es gibt verschiedene Merkmale, wie man sehen kann, ob man den Heiligen Geist hat oder nicht. Aber wir verbinden den Heiligen Geist immer mit spektakulären Dingen. Mit Wundern und weiß ich was. Aber wenn der Heilige Geist in uns wohnt, dann gibt er uns eine neue Ausrichtung im Leben. Gott wohnt in mir drin. Das heißt, Gott gibt mir eine tiefe Geborgenheit. Paulus beschreibt das so: Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten: Abba, Vater. Also wir haben eine ganz neue Beziehung. Eine Beziehung, die wir vorher, wenn wir den Heiligen Geist haben, gar nicht kannten. Es wird etwas neu gemacht von Gottes Seite her. Das ist ja das Faszinierende des christlichen Glaubens, dass der christliche Glaube sich nicht dadurch auszeichnet, dass wir ein Gesetzbuch haben und jedes Gesetz halten, sondern dass Gott in uns hineinkommt. Und uns eine neue Dimension des Lebens sich öffnet. Dass Gott sich auf uns zubewegt. Das kann man irgendwie gar nicht begreifen, wenn man das nicht erlebt. Was für ein unglaubliches Privileg. Gott wohnt in mir. Jesus wollte seine Jünger auf die kommende schwierige Zeit vorbereiten. Und es sagte ihnen, sie müssten keine Angst haben, denn er werde sie nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Er wollte, dass sie als seine Freunde wissen, was auf sie zukommen wird. Und so fasste er das Gesagte nochmals zusammen. Diese Dinge sage ich euch, solange ich noch bei euch bin. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weiter lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist wird sie weiter unterweisen und sie an alles Wichtige erinnern, was Jesus sie gelehrt hatte. Ja, Gott wird in ihnen wohnen und er wird sie leiten. Und das gilt auch für uns. Gott will durch den Heiligen Geist in mir wohnen und mich leiten. Der Heilige Geist lebt in uns. Wir sind Christen, nicht weil wir die Bibel von ersten Buchstaben bis zum letzten gut kennen, was ich hoffe. Das ist sehr wichtig, weil Wort ist Geist, da spricht auch der Heilige Geist zu uns. Aber wir sind Christen, weil wir von Gott erneuerte Menschen sind. Nicht, weil wir besonders leistungsstark sind, besonders intelligent, weil wir sehr religiös sind, sondern einzig und allein, weil Gott in uns lebt. So fragte Paulus die Galater: Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? Was denkt ihr? Warum haben sie Galater bekommen? Weil sie die Gesetze gehalten haben? Nein, natürlich nicht. Sie haben das Evangelium gehört und sie haben es geglaubt und sie sind Jesus nachgefolgt. Und nachher meinten sie, sie müssten die jüdischen Gesetze alle wieder zu sich holen und einhalten, dass sie gerettet sind. Und Paulus sagt, was ist eigentlich los mit euch? Wie habt ihr denn den Geist Gottes bekommen? Durch eure Werke? Nein, durch den Glauben. Ihr habt ihn geschenkt bekommen. Freuen wir uns darüber, dass Gott uns die Ehre erweist, in uns zu wohnen. Dass Gott uns so nahe kommt. Und freuen wir uns, dass er uns nicht allein und orientierungslos durchs Leben gehen lässt. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du deine Jünger vorbereitet hast und dass du sie als Freunde ansiehst. Und so siehst du auch uns als deine Freunde, obwohl du der Herr bist, der über alle Herren steht. Es ist dein Wunsch, dass wir begreifen, um was es geht im Evangelium. Du willst, dass wir verstehen, welche Pläne du hast. Du willst, dass wir verstehen, wie das Leben funktioniert. Und du hast uns ein großes Geschenk gemacht, indem du deinem Vater gebeten hast, dass er den Heiligen Geist in unser Leben schickt. Und es ist ein großes Privileg, dass wir manchmal fast nicht begreifen können, dass du in uns lebst, dass du uns so nahe kommst. Näher geht gar nicht. Dafür wollen wir dir danken. Amen.